Hallo, mein Name ist Anne Freitag und das ist mein Schreibpodcast. Heute zum Thema Agentursuche oder Verlagssuche oder was ist die richtige Reihenfolge oder brauche ich das überhaupt, das eine oder das andere oder beides oder weder noch? Es gibt da ganz viele verschiedene Meinungen und in dieser Folge habe ich jetzt gedacht, könnte ich erstmal mit meiner Erfahrung um die Ecke kommen und dann aber auch die verschiedenen Erfahrungen, die ich über andere mitbekommen habe, ein bisschen darlegen, ein bisschen davon erzählen. Ich habe immer wieder die Frage gestellt bekommen, wann ist es sinnvoll, sich eine Agentur zu suchen? Ist es überhaupt sinnvoll, sich eine Agentur zu suchen? Woher weiß ich, dass es eine gute Agentur ist, etc. pp.? Das sind alles sehr valide und gute Fragen. Und es gibt keine so simplen Antworten darauf, weil ich glaube, dass es sehr viele sehr gute Agenturen gibt, aber das heißt nicht, dass man mit jeder zusammenpassen würde. Oder genauso verhält sich es mit Verlagen. Es gibt super viele renommierte, namhafte Verlage und das bedeutet nicht zwangsläufig, dass das Buch, das man schreibt, da auch hinpasst. Also es ist eben wie bei einer Partnerschaft. Jemand würde sagen, mein Partner ist wunderbar und jemand anders denkt sich, um Gottes Willen, bevor ich mit dem zusammenkomme, bleibe ich lieber für immer allein. Und ich glaube, genauso verhält es sich in dieser Partnerschaft, in dieser geschäftlichen zwischen Autor, Autorin und Verlag und Agentur. Ich kann jetzt einfach aus meiner Erfahrung sagen, dass ich sehr früh versucht habe, eine Agentur zu finden und auch einen Verlag zu finden. Ich hatte irgendwo dazwischen fertig geschrieben und dann Renate Hoffmann und dann 434 Tage. Und ich habe bei irgendwo dazwischen schon angefangen, eine Agentur, also vielmehr, da habe ich noch versucht, die Verlage direkt anzuschreiben. Und habe das gemacht, was auf den Internetseiten steht, Leseprobe, Vita, Exposé etc., was ich ja in einer der anderen Folgen schon mal skizziert hatte und habe aber nie was zurückgemeldet bekommen, wenn doch, dann einfach nur meine Unterlagen zurückgeschickt nach 3 Monaten. Ich habe im Nachhinein aber dann auch erfahren, dass viele von diesen Einsendungen überhaupt nicht angeschaut werden. Also es gibt Verlage, da wird das geprüft, aber da sind das dann auch eher, und das ist überhaupt nicht herablassend gemeint, sondern eher Volontärinnen, Volontäre, die das prüfen, die dann sicher auch, wenn sie tollen Stoff finden, den auch weitergeben, aber die halt nicht dasselbe Standing in einem Verlag haben wie jetzt eine Lektorin, die da schon seit 25 Jahren arbeitet. Das heißt, die Lektoren, Lektorinnen kaufen ja den Stoff ein oder kämpfen dafür, für den Einkauf von Stoffen. Und je länger man in dem Verlag tätig ist, desto mehr hat man dem Verlag schon an Erfolgen bringen können und desto mehr hat man schon unter Beweis stellen können, dass man einen Riecher für zeitgemäße gute Stoffe hat. Und da ist es dann natürlich für andere Leute, die da in den Beruf frisch einsteigen, sehr viel schwerer geht, dagegen anzukommen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es auch mit einem enormen Aufwand verbunden ist, das wirklich genau zu prüfen. Es kommen ja dann eben auch noch Manuskripte und Projektvorschläge von Agenturen. Und da darf man sich nichts vormachen. Da gucken natürlich die Verlagsleute eher zu den Agenten und Agentinnen, mit denen sie gute Erfahrungen gemacht haben, schon lange zusammenarbeiten und außerdem eben wissen, dass die schon vorgefiltert haben. Das heißt, die schicken denen die Dinge, von denen sie der Meinung sind, dass sie auf dem Markt bestehen können. Das heißt, es wird eben ein Schritt übersprungen. Und klar, mir hat sogar mal jemand gesagt, bei der Zeitknappheit, die man bei Verlagen teilweise hat und soweit wie man im Voraus die Programme plant etc. Und auch die Positionierung von Titeln, das sind ja viele Dinge, die angehende AutorInnen überhaupt nicht wissen. Also ich wusste davon überhaupt nichts. Ich wusste, ein Buch wird veröffentlicht und damit endete das Wissen schon. Das heißt, natürlich ist es angenehmer für viele Verlagsleute, einfach mit Agenturen zusammenzuarbeiten, weil da dieser Schritt übersprungen wird. Und ich habe dann eben den Satz gehört, ja, man geht dann eben, man verliert vielleicht mal eine Perle, aber dafür muss man sich nicht durch den ganzen anderen Schrott durchackern. So, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie gut oder schlecht die Sachen sind, die verschickt werden, weil ich saß noch nie in einer Poststelle. Ich habe mir noch nie die unaufgefordert eingesandten Manuskripte oder Leseproben angeguckt. Deswegen über die Qualität kann ich da überhaupt nichts sagen. Ich kann nur das sagen, was mir eben erzählt wurde, und zwar, dass das zum Großteil völlig unbrauchbar ist und die paar Sachen, die man dann vielleicht übersieht, das ist halt dann so. Genau. Auf der anderen Seite gibt es aber auch diese wunderbaren Erfolgsgeschichten, die jeder wahnsinnig gerne hört und erzählt, wie eine J.K. Rowling, die dann damals von allen Verlagen ignoriert, abgelehnt etc. wurde und ein Verlag hat dann einfach doch und wir wissen alle, wie das weitergegangen ist. Das heißt, mir geht es jetzt da nur um diese Beispiele. Natürlich gibt es auch diese wunderbaren Märchengeschichten, die meisten laufen aber eben nicht so. Das heißt, ich habe dann versucht, eine Agentur zu finden. Da lief es leider für mich genauso wie damals mit den Verlagen. Also das lief alles ins Leere. Ich habe damals geguckt, was für Agenturen haben Autoren, die ich kenne. Häufig haben die im Impressum oder auf ihrer Internetseite einfach irgendwo, durch wen sie vertreten werden. Wenn das also Autoren oder Autorinnen waren, deren Texte ich mochte und selbst gern gelesen habe und ich der Meinung war, dass meine Texte in eine ähnliche Richtung gehen könnten, dachte ich, naja gut, passe ich da vielleicht auch hin. Eine andere Möglichkeit sind ein paar Internetseiten, die habe ich alle auf meiner Internetseite unter den FAQs gelistet, wo man einfach verschiedene Sachen nachgucken kann. Eine Agentur darf, wenn sie seriös ist, kein Geld verlangen, sondern erst, wenn ein Projekt vermittelt wird, fließt Geld. Und zwar von dem Geld, das der Autor, die Autorin bekommt, das wird vom Verlag dann an die Agentur überwiesen, dann werden 15-20%, je nachdem, wie viel die Agentur nimmt, abgezogen und der Rest wird dann an den Autor, die Autorin überwiesen. Das heißt, man könnte fast das Gefühl bekommen, dass eigentlich die Agentur bezahlt wird vom Verlag. Im Grunde genommen ist es aber nicht so. Die Agentur bekommt das Geld und gibt es dann weiter an Autor, Autorin. 15-20% ist üblich. Es gibt sicher Abweichungen. Die erste Agentur, wo ich war, hat 15% genommen. Die Agentur, wo ich inzwischen bin, nimmt 20%. Die hat aber auch eine also diese Agentur vertritt auch Filmrechte und das sehr erfolgreich und das Filmdepartment braucht aber mehr Geld, also frisst auch mehr Geld und dementsprechend wird das abgewälzt sozusagen auf alle Autoren, Autorinnen, die bei ihnen unter Vertrag sind. Deswegen, da muss man sich dann einfach informieren. Es gibt sicher auch Agenturen, die weniger verlangen und welche, die noch mehr verlangen. Das ist einfach nur die Erfahrung, die ich in dem Zusammenhang gemacht habe. Fakt ist jedenfalls, dass ich mir verschiedene Agenturen rausgesucht habe. Ich habe denen das alles geschickt und unter anderem auch an die beiden Agenturen, wo ich war und wo ich jetzt bin und habe von den meisten nie was zurückgehört. Und wie ich in der ersten Folge, also mein Werdefall, schon berichtet habe, hat mich das sehr viel Mut gekostet, überhaupt dann nochmal im Nachhinein zu fragen, Entschuldigung, haben Sie meine Unterlagen bekommen? Ich habe da meine Schwester gefragt, ob sie fragen könnte und das hat sie dann freundlicherweise auch gemacht. Das heißt, ich war damals, rückblickend betrachtet, war ich auch noch gar nicht so weit. Ich habe irgendwie mich nicht getraut und auch nicht darstellen können, was ich im Nachhinein denke, dass man darstellen muss, damit man gesehen und wahrgenommen wird. Ich war einfach irgendwie zu unsichtbar, zu unscheinbar, zu wenig. Ich wurde einfach nicht gesehen. Letzten Endes ist es bei mir eben dann andersrum gelaufen. Das heißt, ich habe meine Bücher selbst rausgebracht. Ich war dann bei einer Veranstaltung mit Adriana Popescu. Ich habe sie begleitet. Und dort kam dann eine Agentin auf uns zu, die auch als Talentscout unterwegs war. Und die hat damals für die Agentur von Michael Geb gearbeitet. Und die hat uns dann für die Agentur gewonnen und unter Vertrag genommen. Zu der Zeit, muss ich sagen, war ich gar nicht mehr auf der Suche nach einem Verlag, weil ich habe ja wirklich, und auch nach einer Agentur, weil ich habe ja selbst veröffentlicht, es lief gut, ich war damit sehr zufrieden und ich hatte meinen ersten Deal mit Piper direkt gemacht und war der Meinung, ich brauche überhaupt gar keine Agentur. Die hat aber dann zu mir gesagt, also die Agentin hat damals gesagt, naja, man kann doch einfach ein, zwei Projekte anbieten und schauen, was dabei rumkommt. Und ich muss sagen, das war sehr lohnenswert. Das sind Kontakte, die man eben allein nicht so leicht auf die Beine stellt. Und man rutscht im Stapel höher, sage ich mal. Weil natürlich die Agenten, Agentinnen gut und eng mit den Verlagsleuten zusammenarbeiten. Und dementsprechend sind da Beziehungen und Freundschaften und die Leute können auch auf ein Urteil bauen und sich darauf verlassen, dass wenn jemand sagt, guck dir das mal an, das ist wirklich gut, dann wissen sie verschwenden in Anführungsstrichen ihre Zeit nicht. Das heißt, das ist eine gut geölte Maschine und wenn man natürlich in diese Maschine reinkommt, dann hat man da schon ganz klar einen Vorteil. Jetzt glaube ich aber auch, dass es eben Agenturen gibt, die sind sehr spezialisiert zum Beispiel wirklich auf Literatur, auch auf höhere Literatur, sind weniger spezialisiert auf Unterhaltung. Wenn man jetzt Unterhaltung schreibt, dann haben die nicht unbedingt die Kontakte, die einem weiterhelfen können. Dann glaube ich, dass es auch genrespezifisch Kinderbuch, Jugendbuch, eben Literatur, Unterhaltung, ist es jüngere Unterhaltung, ist es dann vielleicht Richtung New Adult, ist es Frauenunterhaltung, also was ist das Spezialgebiet der Agentur, wo sind die, dementsprechend sind dann auch die Kontakte der Agentur am besten in dieser Richtung. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich selbst schreibe Frauenunterhaltung, Romance und New Adult beispielsweise, also diese Richtung, und ich möchte auch in dem unterhaltenden Genre arbeiten, dann ist es sicher sinnvoll, auf der Seite der verschiedenen Agenturen, auf den Referenzen, bei den Titeln mal zu gucken, was haben die so vermittelt? Ist es etwas, wo meine Geschichte, wo ich als Autor, Autorin reinpasse oder eher nicht? Ich denke, dass das auch sinnvoll ist, um sich selbst einzuschätzen, und zwar realistisch einzuschätzen. Es bringt ja nichts, wenn man sich jetzt wunderbar ausmalt und letzten Endes kriegt man dann nur Absagen, und das nagt ja doch auch sehr am Selbstwert. Man möchte ja, man schickt ja seine Unterlagen nicht weg, um zu hören, es tut uns sehr leid, aber nein, man schickt seine Unterlagen ja weg in der Hoffnung, dass jemand sagt, unbedingt, wir sind total begeistert. Deswegen, man erhöht seine Chancen ungemein, wenn man wirklich genau überprüft, was vermittelt diese Agentur, worin sind die gut, welche dieser Bücher, welche Titel habe ich schon gesehen, wovon habe ich was mitbekommen. Das bedeutet dann nämlich auch, dass diese Titel wahrscheinlich recht gut platziert waren. Zur Platzierung, manche von euch werden genau wissen, was Sache ist, dass es Spitzentitel, Schwerpunkttitel, Ferner-Liefentitel etc. gibt. Natürlich nennt man die im Verlag offiziell nicht Ferner-Liefentitel, aber im Grunde genommen ist es genau das. Es gibt die Top-Titel und es gibt die Titel, die halt auch noch veröffentlicht werden. Die meisten, die mit einem Debüt kommen, haben keine Spitzentitelplatzierung. Gibt immer Ausnahmen, natürlich, Gott sei Dank. Aber es gibt eben die Zugpferde, und das sind häufig die wichtigsten Autoren, Autorinnen eines Verlags, und die haben dann halt auch die Spitzentitelplätze, weil die Verkaufsgaranten sind. Und man braucht sich nichts vormachen, Verlage sind einfach auch wirtschaftlich denkende Unternehmen, die wollen Geld machen und investieren in die, von denen sie wissen, dass der Ertrag am höchsten ist. Deswegen, wenn man jetzt am Anfang zum Beispiel ein Angebot dann bekommt von einem Verlag und das ist jetzt vielleicht nicht so großartig, auch von der Platzierung, wie man sich es gewünscht hätte, das heißt nicht unbedingt, dass die im Verlag nicht dran glauben, und das heißt auch nicht, dass man nicht aufsteigen kann. Es bedeutet schlicht und ergreifend nur, dass man vielleicht eben noch am Anfang steht oder in den Startlöchern steht und sich erst noch ein bisschen beweisen muss. Und ja, man kann Glück haben. Manche Verlage haben kleinere Programme und dadurch hat man dann pro Titel mehr Sichtbarkeit, mehr Budget etc. Wichtig ist, denke ich, hauptsächlich, dass man sich bewusst macht, dass es verschiedene Platzierungen gibt, dass Verlagsvertrag nicht gleich Verlagsvertrag ist, dass es eben die sogenannten Budgettitel gibt, für die schon ganz spezifisch eingeplant wird, dass es Budget für Werbemaßnahmen, für Marketing etc. gibt. Und dann gibt es Titel, für die ist nichts in die Richtung eingeplant. Manche Titel sind Presseschwerpunkte, da wird dann einfach die Vermarktung und die Werbung eher in Richtung Presse spezialisiert, weil man zum Beispiel sagt, das ist ein Titel, der wird garantiert in vielen Zeitungen besprochen und hat dann dadurch eben seine Multiplikatoren. Das heißt, es ist ein recht vielfältiger Bereich und das sind sehr viele Dinge, die ich zumindest am Anfang nicht wusste. Ich hatte keine Ahnung davon. Als ich meinen Titel bei Piper untergebracht habe, war ich wahnsinnig stolz, auch im Nachhinein immer noch völlig zu Recht. Das war ein Meilenstein, es war großartig. Und als es dann hieß, es ist eine Doppelseite in der Vorschau, habe ich mir gedacht, aha, okay. Und dann habe ich festgestellt, okay, wenn es eine Doppelseite gibt, gibt es wohl anscheinend auch nur halbes, also eine Seite. Und es gibt dann wohl auch 4 Seiten und es gibt auch 6 Seiten. Und ja, das alles gibt es. Das heißt, es gibt eben die Spitzentitel, die mit 4 bis 6 Seiten daherkommen. Eine Doppelseite, also das sind Gewichtungen, die einfach dem Buchhändler, der Buchhändlerin schon so ein bisschen zeigen, guck mal, das sind die Titel, auf die wir besonders setzen. Als die Vorschauen alle noch in gedruckter Form rausgebracht und verschickt wurden, das wird ja immer weniger gemacht, läuft ja heutzutage mehr über solche Plattformen wie VLB Tix, aber als die verschickt wurden, hat man dann zum Beispiel auch noch die Titelseite gesehen. Häufig ist die Titelseite der Vorschau dann der wichtigste Titel der Vorschau gewesen. Also man kann das schon so ein bisschen analysieren. Und ich hatte eben bei Piper damals eine Doppelseite und war super stolz. Also ich war wahnsinnig stolz. Und ich habe die Vorschauen natürlich alle aufgehoben, weil das ist wie so Jahrbücher. Es gibt so ein paar Dinge, die hebt man halt auf. Und das war eine richtig schöne Doppelseite. Das Buch ist trotzdem kolossal gefloppt. Ich glaube, das, was es einfach zeigt, ist, dass sich Dinge verschieden entwickeln. Es ist ein Punkt, eine Agentur zu finden. Es ist ein nächster Punkt, durch die Agentur oder auch ohne einen Verlag zu finden. Es ist dann die Frage, wie wird man platziert? Es sind ganz viele einzelne Punkte, die alle irgendwie zusammengehen müssen. Bei mir ist es eben andersrum gelaufen. Ich habe dann bei einer der Agenturen eben unterschrieben, die mir im Jahr oder in den Jahren davor nicht mehr, also nie geantwortet haben. Ich bin auch nicht bei der Agentur geblieben. Die Agentin, die uns damals an Bord geholt hat, ist dann als Lektorin woanders hingegangen und die anderen Leute bei der Agentur waren super, aber das hat für mich nicht mehr, das war nicht mehr dasselbe wie vorher. Und ich denke, dass diese persönliche Zusammenarbeit, mit jemandem am Text arbeiten, sich von jemandem beurteilen lassen, etwas einschätzen lassen, das ist eine sehr persönliche Sache. Das ist auch, denke ich, okay, wenn man dann merkt, nö, mit Person X ist es super gelaufen, mit Person Y läuft es nicht super. Da kann man sagen, ich mag Person Y persönlich, also vom Charakter her super gern, aber wir haben vielleicht nicht den gleichen Geschmack. Und gerade bei so Kreativarbeit, wo es um die eigene Arbeit geht, denke ich, ist es super wichtig, dass man auch dann sagt, im Fall der Fälle, okay, dann gehe ich vielleicht einfach woanders hin. Ich habe die Agentur gewechselt, bin auch sehr zufrieden da. War für mich auch ein guter Zeitpunkt, woanders hinzugehen. Aber eben um die richtige Agentur zu suchen, ich will eben damit sagen, nur weil man vielleicht dann irgendwann eine Agentur findet, heißt das nicht zwangsläufig, dass man da bleiben muss. Manche Leute gehen dann auch komplett von Agenturen weg und sagen, ich veröffentliche doch lieber selbst oder ich bin jetzt bei meinem Stammverlag und brauche die Agentur jetzt nicht mehr. Es sind ja immerhin doch 15-20%. Viele Agenturen haben für solche Fälle natürlich so Sonderregelungen mit drin, weil sonst könnte ja jeder Autor daherkommen und sagen, okay, ihr vermittelt mich und wenn ich den Verlag dann habe, dann kündige ich den Agenturvertrag und dann mache ich das direkt. Und deswegen haben einige Agenturen solche Klauseln in den Verträgen drin. Wenn man durch die Agentur vermittelt wurde an einen Verlag und es gab davor keine Zusammenarbeit zwischen Autorin, Autor und dem Verlag, dann gehen die nächsten zwei Projekte, werden dann auch über die Agentur vermittelt. Also die nächsten zwei zumindest noch. Das dritte kann man dann eben machen, wie man will. Da gibt es ganz verschiedene Klauseln, das muss man dann einfach gucken. Ich finde, das ist fair so, weil die Agentur ja schließlich den Kontakt aufbaut, den Vertrag aushandelt, die Konditionen aushandelt, die Royalties aushandelt, also Prozentsätze von jedem verkauften Buch. Das heißt, die haben ja Arbeit damit. Und wenn das jetzt zum Beispiel auch eine groß angelegte Auktion ist, zum Beispiel man hat einen Titel und man sagt, okay, den bieten wir jetzt 10, 12 Verlagen an und die können dann bei Interesse eben mitbieten. Ist es ja auch ein organisatorischer Aufwand und das alles koordinieren und so weiter und so fort. Es gibt aber, ich kenne einige, die dann eben irgendwann nach 4, 5 Projekten sagen, das ist jetzt mein Haus- und Hofverlag, die Konditionen sind immer dieselben. Ich brauche jetzt keine Agentur mehr. Und dann machen die eben noch 1, 2 Verträge mit der Agentur zusammen, je nachdem, wie das halt geklärt ist und dann steigen sie da auch aus. Andere sagen, die Agentur, wo sie sind oder wo sie angefangen haben, war gut, aber sie haben sich weiterentwickelt oder haben ein neues Genre für sich ausprobiert und in dem Genre ist die Agentur nicht so fit etc. Also das ist, für manche ist es eine Ehe und eine lebenslange Verbindung und für andere ist es das halt nicht. Und ich denke, es ist ganz wichtig, sich das von Anfang an klar zu machen, dass das für den einen oder anderen, die ein oder andere einfach ein Schritt auf einem langen Weg ist. Und dass man dann nicht zwangsläufig sagen muss, so, das ist es jetzt und das muss es jetzt bleiben und jetzt sind wir hier für immer aneinander gebunden. Ich glaube, dass, weil so viele Leute, die schreiben, so wahnsinnig dringend eine Agentur finden wollen, ist es dann irgendwie als, wäre man dann eigentlich verhaftet und das ist man nicht. Ich glaube, dass es eben wichtig ist, sich die richtige Agentur rauszusuchen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich klarzumachen, dass ganz viele einfach, die kriegen ja auch eine Flut an Bewerbungen. Viele AutorInnen heutzutage machen das sowieso auch über Self-Publishing oder sind Hybridautoren, machen also beides. Manche machen es auch so rum, dass sie zum Beispiel über ihre Leidenschaft das Bloggen dann einen Autorenvertrag bekommen. Wieso sagt man eigentlich Autorenvertrag? Man sagt nicht Autorinnenvertrag. Na jedenfalls einen Platz bei einem Verlag bekommen, was natürlich auch vollkommen verständlich ist. Die sind sehr gut vernetzt. Sie haben als Blogger, BloggerInnen natürlich auch wahnsinnig viele Kontakte, sind in der Buchwelt, bei Bookstagram etc. Das heißt, es gibt auch das Phänomen, dass es so rumläuft. Manche haben dann eine Agentur und manche nicht. Das heißt, die haben die Vorarbeit geleistet, indem sie sich Blogs mit großen Followerzahlen aufgebaut haben und haben somit dann quasi die Sichtbarkeit, die für Verlage interessant ist. Das heißt, es gibt eben sehr, sehr viele Wege mit Agentur und ohne, mit Verlag und ohne als Kombination. Ich glaube, dass man erst mit der Zeit weiß, was wirklich zu einem passt. Ich hätte ganz früher ausgeschlossen, selbst zu veröffentlichen. Im Nachhinein ist mir damals nichts anderes übrig geblieben und rückblickend betrachtet war das für mich eine großartige Schule. Wie gesagt, es war für mich wie eine Berufsausbildung. Ich wusste, was ich alles allein stemmen kann. Ich wusste, wo ich Hilfe brauche und wo nicht. Ich habe gemerkt, dass ich meiner Nase, meinem Riecher und meinem Bauch wirklich vertrauen kann. Das hätte ich so in der Art sicher nicht gelernt, wenn ich gleich bei einem Verlag untergekommen wäre. Da wäre die Abhängigkeit eine ganz andere gewesen. Gleichzeitig hat es natürlich auch irgendwie diese viele Ablehnung, muss man auch erstmal aushalten. Das ist nicht schön, komplett ignoriert, übergangen oder mit Negativantworten umgehen zu müssen. Das macht keinen Spaß. Aber es hat alles was für sich. Das heißt, auf die Frage, ab wann ist es sinnvoll, das ist sehr, sehr schwer zu sagen, weil manche Leute, also viele Verlage wollen erstmal sehen, dass ein Debütant, eine Debütantin ein Buch wirklich zu Ende bringen kann. Eine Idee allein ist nichts wert. Das heißt, die Idee muss auch noch auf eine Art formuliert und geschrieben sein, dass man es gut verkaufen kann. Und man muss es zu Ende schaffen. Es bringt ihnen nichts, wenn sie ein halbes, richtig tolles Buch haben. Das heißt, gerade bei Leuten, die wirklich Anfänger sind oder beginnen zu schreiben, da empfiehlt es sich wirklich, das Buch zu Ende zu schreiben. Einfach komplett zu Ende. Und dann komplett zu überarbeiten. Und zwar vielleicht im besten Fall sogar mehrfach. Und vielleicht dann Leuten zu geben, die auch zwar höflich, aber wirklich ehrlich sind und sagen, hör zu, ich fand dein Buch toll, die 17 Sachen sind mir aufgefallen. Und sich die Sachen dann nicht auf eine Art zu Herzen nehmen, dass man sagt, okay, ich schmeiß alles hin, ich bin doch talentfrei, ich kann nichts. Es als das zu sehen, was es ist, nämlich eine Meinung, aber zu gucken, ob an der Meinung was dran sein könnte, wovon das Buch, der Inhalt profitiert. Ich würde also, wenn ich anfange, wirklich versuchen, dieses Projekt zu Ende zu bringen, komplett zu Ende. Damit die Agentur sagen kann, die ersten 30 Seiten haben mir gefallen, ich würde gerne den Rest lesen und nicht, dass man dann sagt, ach so, blöd, ich habe nämlich nur 30. Wenn man schon mehr geschrieben hat und man zum Beispiel sagt, okay, das ist jetzt das vierte Buch, das ich geschrieben habe, mit dem möchte ich aber jetzt rausgehen und ich weiß schon, dass ich ein Buch zu Ende schreiben kann, würde ich sagen, ist es nicht verkehrt, wenn man schon eine Leseprobe von 50 bis 100 Seiten hat, auch wenn man nur 30, also 15 bis 30 verschickt. Aber man hat schon was in der Hinterhand, wenn Interesse da ist. So oder so, glaube ich, ist es wirklich nicht verkehrt, den Markt zu analysieren. Also erstens, welche Agenturen gibt es? Wie heißen die? Wo sind die? Möchte ich eine Agentur in meiner Stadt? Wohne ich eher ländlich? Bin ich sowieso weit weg von der Agentur, egal wo sie ist? Dann kann ich nach dem Renommee gehen, nach dem, was sie halt verkaufen, wofür sie bekannt sind. Was lese ich für Bücher? Welche Bücher habe ich davon schon gesehen? Welche wurden gut besprochen? Das bedeutet eben, sie waren gut platziert, höchstwahrscheinlich. Wo sind diese Autoren? Also wirklich, dass man sich die Arbeit vorher macht, bevor man sich 25 Absagen holt von Agenturen, die einfach sowieso diese Dinge, sagen wir zum Beispiel Unterhaltung, nicht vertreten, sondern die machen eher Sachbuch und Kinderbuch. Ja, da kann man dann mit seinem Unterhaltungsroman, könnte man den besten Unterhaltungsroman der Welt geschrieben haben und sie würden absagen. Das heißt, bevor man irgendwie in blinden Aktionismus verfällt, ist es dann sinnvoll, erstmal den Markt genau anzugucken. Was schreibe ich? Schreibe ich Genre-Mix? Ist sowieso schon mal schwierig. Schreibe ich ja auch, deswegen kann ich gleich sagen, ist schwieriger. Aber wichtig ist, dass man sich realistisch einschätzt. Also schreibe ich einen Genre-Mix? Schreibe ich ganz klar Genre? Schreibe ich Krimi? Schreibe ich Unterhaltung? Für welche Altersgruppe schreibe ich? All diese Sachen, sich einfach mal wirklich bewusst machen, aufschreiben, alles notieren, dann die Agenturen raussuchen, die Verlage anschauen, die Programme ein bisschen studieren, investieren die auch in jüngere Autoren, haben die viele deutsche Autoren im Programm und Autorinnen oder kaufen die hauptsächlich Titel im Ausland ein. sind alles Punkte, die kann man einfach mal angucken und sich mit dem Markt so ein bisschen vertraut machen. Sich dann auch mal angucken, welche Bücher höchstwahrscheinlich oder einschätzen, was sind Budgettitelbücher. Dass man sich einfach mal anguckt, wo liegen die aus? Also wenn man da mal wieder in Buchhandlungen gehen kann, wo liegen die aus? Wie präsent sind die? Haben die irgendwie einen kleinen Aufsteller daneben stehen? Sind die stapelweise da? Oder gibt's die nur, ist da nur eine Ausgabe und die steht nur im Regal und die kriegt man nur, wenn man die Buchhändlerin, den Buchhändler fragt? All das gibt Aufschluss darüber, wie das Buch platziert ist. Es ist im Endeffekt, sind Menschen sehr verschieden und das, was zu jemandem, zu der einen Person passt, muss zur anderen Person noch gar nicht passen. Wie gesagt, ich bin jetzt sehr glücklich mit meiner Agentur, unter anderem als ein Beispiel, weil ich keine Vorlektorate machen will. Ich bin nicht der Typ für Vorlektorate. Bei der alten Agentur hat es die Agentin, die nach dem Weggang meiner ersten Agentin für mich zuständig war, hat Vorlektorate gemacht. Das ist überhaupt nicht meins. Ich bin sowieso kein großer Freund von Lektoraten, ich brauche aber keine zwei. Zumal ich der Meinung bin, dass das alles sehr subjektiv ist. Eben was dem einen gefällt, gefällt dem anderen nicht und andersrum. Das bedeutet, wenn dann die Agentin etwas nicht gut findet und sagt, das und das würde sie streichen, wäre das vielleicht etwas, was eine Lektorin oder ein Lektor ganz toll gefunden hätte. Das weiß man eben nicht. Ich bin überhaupt kein Freund von Vorlektoraten. Ich kenne aber einige Autorinnen, die Vorlektorate sehr schätzen. Das heißt, ich habe bei meiner jetzigen Agentur kein Vorlektorat. Die schauen sich meinen Text an. Ich habe inzwischen auch das Glück, dass ich einfach nur ein Exposé abgebe und man dann teilweise den Vertrag aufgrund des Exposés macht. Mit Heine war es nach einer Weile so, dass man einfach NN-Verträge, also No-Name-Verträge aufgesetzt hat, dass man gesagt hat, okay, wir machen das nächste Buch zu den Konditionen, aber ich wusste noch nicht mal, worum es geht. Aber bis man dieses Standing hat, sind es eben oft Leseproben und Exposés. Und bei den Leseproben gibt es dann eben bei einigen Agenturen den Service, dass es ein Vorlektorat gibt. Und ich kann sowas nicht ausstehen. Ich wollte das nicht. Und wie gesagt, andere stehen da total drauf und sagen, meine Agentin und ich, wir arbeiten dann an dem Text und ich habe das Gefühl, der Text gewinnt dadurch und das ist ja dann total super. Das heißt, viele Dinge findet man auch erst raus, wenn man in der Maschinerie dann halt schon drin ist. Das kann man ja von außen nicht sehen. Ich bin jedenfalls sehr froh da, wo ich bin, weil es zum Beispiel dieses Vorlektorat nicht gibt, weil ich sagen kann, nö, da habe ich keine Lust drauf, weil ich aber auf der anderen Seite in ganz viele Prozesse mit einbezogen werde, in die man sonst eher nicht so einbezogen wird. Zum Beispiel, wenn eine wenn es einen Optionsvertrag für eine Verfilmung gibt und man dann schon im Gespräch ist mit einem Regisseur oder einem Drehbuchautor, dann bin ich damit dabei und werde eingeladen und wir sprechen dann über die Sachen. Und das ist für mich super spannend und ich genieße es sehr, dass ich da von Anfang an mit einbezogen werde. Das heißt, ich glaube, der richtige Zeitpunkt ist für jeden anders, aber wenn man, ich sage jetzt einfach mal, man sollte ein Buch wirklich beendet haben, damit man weiß, dass man den Prozess von Anfang bis Ende schafft. Und das ist, das ist der, finde ich, wichtigste Tipp, schreib ein Buch komplett zu Ende. Und sei sehr streng mit dir, sei dein eigener Lektor, deine eigene Lektorin, streich eben alle Sätze, die es nicht braucht, schreib ein Exposé, wo du auf einer Seite das, worum es geht, so zusammenfasst, dass jemand unbedingt wissen will, worum es geht. Beende deine Leseprobe, die du dann abschickst an eine Agentur oder einen Verlag, bei einem Cliffhanger, bei irgendeiner Stelle, wo man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Nicht jetzt bei einer, wo du sagst, oh, die Stelle ist aber so schön und da sind so schöne Sätze. Wenn du das weglegen kannst und danach ist es dir wurscht, dann werden die Leute, man muss sie ködern. Und es, wie heißt es so schön, der Köder muss dem Wurm schmecken, dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Man muss wirklich eben drauf schauen. Nicht dein Lieblingskapitel ist das Entscheidende, sondern was ist wirklich spannend? Wie kann ich ein Gegenüber, weil ihr kennt eure Geschichten, ihr wisst, wie es weitergehen soll. Jemand, der eine Leseprobe liest, weiß das im besten Fall nicht. Also was ist das Gegenüber? Was wollen die? Was finden die spannend? Also wirklich auch hineinversetzen in jemanden, der nichts anderes macht als Texte prüfen. Genau, also Exposé, die erste Seite so kurz und knapp und spannend, dass man überhaupt sagt, okay, die Idee finde ich grundsätzlich super, da gucke ich jetzt mal in die Leseprobe. Erstes Kapitel muss muss knallen. Das ist einfach so. Wir können uns über das erste Kapitel auch noch ein bisschen genauer unterhalten. Da kann ich dann vielleicht einfach mal so eine Analyse oder sowas machen von meinen Kapiteln. Und dann an der Stelle enden, lieber nur 10 Seiten Leseprobe schicken oder 12. Und dafür ist es dann einfach ein knaller Schluss für diese Leseprobe. Und die Leute sagen, boah, mein Gott, ich will wissen, wie es weitergeht. Genau, ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen geholfen. Der Einblick in das Thema Agentur, welche Agenturen. Die Suche muss man einfach für sich selbst machen. Wie gesagt, auf meiner Internetseite ist ein Link. Ich glaube, es heißt, ist es Schreibcafé? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Auf jeden Fall ist ein Link dabei, wo die Agenturen aufgelistet sind. Diese Liste ist, glaube ich, ziemlich vollständig. Und ich glaube, da steht auch schon dabei, worauf die spezialisiert sind. Genau. Bei manchen steht da nichts. Die machen dann tatsächlich querbeet alles. Sonst steht es auf der Internetseite nochmal. Wichtig ist, dass eben immer erst Geld fließt, wenn ein Projekt vermittelt wurde. Niemals vorher. Ist ähnlich wie mit diesen Druckkostenzuschussverlagen. Das ist nicht seriös. Wenn es heißt, für die erste Auflage muss man irgendwas zahlen, das ist alles nicht seriös. Also auf keinen Fall im Voraus was zahlen. Es gibt den Vorschuss vom Verlag. Der fällt unterschiedlich hoch aus, je nach Platzierung etc. Dann gibt es eben das Honorar für die Agentur. Aber das fließt alles erst, wenn der Verlag bezahlt hat. Also auf keinen Fall, weil man den großen Traum vom Schreiben hat, sich irgendwie aufschwatzen lassen, dass man im Voraus, also dass man in Vorkasse gehen muss. Das muss man nicht. Mir ist es fast passiert bei einem vermeintlichen Agenten. Ich hatte sogar schon drauf angestoßen mit Familie und Freunden und dann kam raus, er ist gar kein Agent. Also bevor man irgendwie irgendeine Überweisung tätigt, das ist nicht seriös. Genau, das heißt, ich werde jetzt dann in einer der nächsten Folgen wird es ums Überarbeiten gehen, weil ich eben denke, wir haben jetzt das Exposé. Dann wendet man sich je nachdem entweder mit einem fertigen Manuskript oder aber mit einer Leseprobe an eine Agentur oder einen Verlag oder man schreibt das Buch zu Ende und veröffentlicht es selbst. Über Self-Publishing mache ich nochmal eine extra Folge, wobei ich sagen muss, bei mir ja schon eine Weile her, da hat sich ja jetzt so viel getan inzwischen, da bin ich glaube ich jetzt auch nicht mehr so richtig der gute Ratgeber. Und dann geht es eben ans Überarbeiten. Ich glaube, Überarbeiten ist auch noch das ist eine Königsdisziplin. Ich finde, Überarbeiten ist genauso wichtig wie das Schreiben. Genau. Ich hoffe, ihr könnt für euch was mitnehmen aus dieser Folge. Ich hoffe, ihr schaut einfach mal auf meiner Internetseite nach und findet für euch da irgendwie ein paar Links und ein paar Tipps, die brauchbar sind. Und ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Genau, das war alles zum Thema Agentursuche und Verlag und wann man was machen sollte. Mein Name ist Anne Freitag und das ist mein Schreibpodcast. Egal, wann ihr das hier hört, ich wünsche euch einen guten Morgen, einen guten Mittag, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Tschüss.